Herr, ich bitte dich für den Martin, dass du jetzt durch und durch sprichst, dass du durch ihn sprechen darfst und dass wir einfach über dich lernen dürfen, durch dein Wort, dass der Martin weiß, was du möchtest und dass er das Wort richtig rüberbringt. Ich bitte dich jetzt, dass du ihn begleitest und neben ihm stehst. Amen.
Amen, danke. Jo. Hab festgestellt, dass ich tatsächlich letztes Jahr das letzte Mal hier oben stand. Das ist lange. Wir machen weiter im Markus-Evangelium, Kapitel 4. Oh ja, verteil mal, Bibel. Die Verse 26 bis 34. Ich lese mal das ganze Stück vor. Und er sprach, also Jesus: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Und er sprach: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, oder durch was für ein Gleichnis sollen wir es euch darlegen? Es ist einem Senfkorn gleich, das, wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste ist unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Und in vielen solchen Gleichnissen sagt er ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redet er nicht zu ihnen. Wenn sie aber alleine waren, legte er seinen Jüngern alles aus. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort Kraft hat, dass du dein Wort bist. Und ich bitte dich jetzt, dass dieses Wort das bewirkt, wozu du es ausgesandt hast. Ich bitte dich, dass wir Hörer sind und tatsächlich zuhören. Ich bitte dich, dass du wirkst in unserer Mitte. Danke, Herr. Jo, Verse 26 und 27. Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same keimt, und es geht auf, ohne dass er es weiß. Der Mensch in diesem Gleichnis sind wir Christen. Und der Same ist das Wort Gottes, die gute Botschaft, das Evangelium. Und Jesus sagt, dass unsere Aufgabe zunächst lediglich die Verkündigung ist. Ein Bauer in diesem Gleichnis, der den Samen auswirft, der kann zwar den Boden optimal vorbereiten, hat Markus letzte Woche einiges darüber erzählt, wie gegrubbert wird, wie da Dinge passieren, die zunächst total unsinnig erscheinen, bis dahin, dass sogar Mist ausgebracht wird, auf dass der Boden nachher wirklich fruchtbar ist, dass da guter Humus ist. Also man kann den Boden optimal vorbereiten und den Samen auch richtig ausbringen. Ich meine, man kann auch rausgehen und den Sack Samen auf einen Haufen schütten und wieder heimgehen und sagen, ich habe es gemacht. Also es gibt schon Techniken, wie man das gut macht, dass es am besten funktioniert. Aber ob der Samen nachher treibt oder nicht, liegt nicht in der Macht dessen, der den Samen ausbringt. Da kann er nichts dran tun. Er kann zwar schauen, dass wenn der Same liegt, Vögel und sonstige Nutznießer, die das einsammeln wollen, verscheuchen, Vogelscheuchen aufbauen. Er kann den Boden bewässern, richtig bewässern. Aber der Rest ist tatsächlich ein Wunder. Er hat keinen Einfluss, ob aus diesem Samenkorn dann was sprost. Das kann er nicht machen. Er kann alles drumherum optimal versuchen zu gestalten. Aber dieses Wunder, dass Frucht aufgeht, da hat er keinen Einfluss drauf. Und so ist auch wir, wenn wir das Wort Gottes weitergeben, die gute Botschaft, dann können wir schauen, dass wir das auf eine Art und Weise machen, dass es gut bei den Menschen ankommt. Wir können vorbereiten, wir können, wenn ich meinen Nachbarn einlade, dann kann ich ihn Mittagessen zubereiten, ich kann ihn zum Kaffee trinken einladen, ich kann drumherum alles möglichst gut machen. Ich kann dann das Wort, die Botschaft ihm bringen. Aber ob es nachher aufgeht, da habe doch ich keinen Einfluss drauf. Es ist ein Wunder, dass Gott bewirkt, wenn bei jemand dieser Same aufgeht. Auch beim Landwirt. Es gibt vielleicht ausgefeilte Wurftechniken oder mittlerweile mit Traktoren und Maschinen, wie man das besonders toll macht. Und solche Dinge helfen beim Säen. Aber tatsächlich können sie das Wachstum nicht beeinflussen. Und auch wir können es wirklich mehr oder weniger geschickt machen. Aber ob wirklich Frucht kommt, da haben wir keinen Einfluss drauf. Paulus sagt im 1. Korintherbrief im Kapitel 2 zu den Korinthern: So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Christus Jesus, und zwar als Gekreuzigten. Das ist die eigentliche Botschaft, das ist der eigentliche Same. Der Landwirt kann den Samen anmalen, dass er schöner aussieht. Er kann auch singen, während er es ausbringt. Aber es hat keinen Einfluss drauf, ob der nachher aufgeht oder nicht. Es hat auch, hier steht, er wirft den Samen auf die Erde, schläft und steht auf, Nacht und Tag. Das heißt, auch wenn der Bauer neben dem Feld steht und das Feld permanent beobachtet, das ändert nichts daran, ob der Same aufgeht oder nicht. Du kannst mir vielleicht gut zureden. Es gibt Leute, man muss zu Pflanzen reden, man muss mit ihnen singen. Der Landwirt kann sich neben sein Feld stellen die ganze Nacht und singen die schönsten Sachen. Aus jeder Epoche und jeder Stilrichtung mal ein paar Lieder und gucken, ob dann der Same aufgeht. Er hat keinen Einfluss drauf. Und auch wir haben keinen Einfluss drauf, ob dieser Same aufgeht oder nicht. Man kann das Wachstum nicht beschleunigen, nicht erzwingen. Man kann es nicht erzwingen, ob jemand Jesus als seinen Retter annimmt. Was aber sowohl mit Samen als auch mit der guten Botschaft passieren kann, man kann das Wachstum stören, bis hin zum Versuch, es zu verhindern. Ich kann die Vögel auf das Feld schicken. Ich kann das Ding in die pralle Sonne stellen. Ich kann gucken, dass ich nicht bewässern tue. Ich kann versuchen zu verhindern, dass der Same aufgeht. Und genauso kann ich das Wachstum dieses Samens der guten Botschaft behindern, indem ich eben nicht bewässere, indem mein Zeugnis, wie ich den Menschen gegenüber bin, ich erzähle den Menschen, guck, Jesus hat mein Leben verändert, aber du kannst mir eigentlich kreuzweis. Und ich kann es ihm zeigen, in Worten und in Taten. Ich kann die Leute links liegen lassen. Ich kann sie erschlagen mit Botschaften, die mir brutal wichtig sind. So kann ich Wachstum versuchen zu verhindern. Das geht schon Aber das Wachstum bewirken, das können wir nicht. Und ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ihr schon gesprochen habt, die von Gott nichts wissen wollen. Und warum? Weil Christen ihnen gottmadig gemacht haben. Leute, die sich ausgegeben haben als die, die Gott kennen, haben Dinge getan, die sich absolut nicht mit dem decken, was Christus eigentlich will. Ob das jetzt Kirchen sind, die durch Kreuzzüge was getan haben, das ist jedem parat. Aber die meisten können auch persönliche Zeugnisse erzählen von ihrem Pfarrer, von ihrem Nachbar oder sonst noch jemand, der ihnen das Evangelium vermiest hat, sodass sie es gar nicht haben wollen. Das kann man sehr wohl tun. So kann man Wachstum verhindern. Aber, und das ist wieder das Herrliche, habt ihr das, jeder, der Topfpflanzen zu Hause hat, bis hin zu Leuten, die einen Schrebergarten haben oder so, da geht doch tatsächlich irgendwo ein Same auf, den nie jemand da reingetan hat. Zumindest könnte ich mich nicht daran erinnern. Warum wächst es jetzt da? Warum kommt denn dieser blöde Pilz bei meiner Palme aus dem Boden raus? Oder warum wächst da plötzlich Brennnessel? Oder warum passiert das? Weil wir es eben nicht in der Hand haben. Und so gibt es Menschen, die, da gehst du davon aus, die sind für das Evangelium unerreichbar. Und plötzlich rennt der Kerl rum und jubelt, Jesus liebt mich und ich liebe ihn. Ja, wie kann denn das passieren? Also da hat weder jemand irgendwas kunstvoll reingesät, noch ist jemand hingegangen und hat die Hände drüber gehalten, dass kein Schatten kommt und hat Vögel verjagt und das Ganze korrekt gegossen. Nichts, das ist einfach passiert. Das ist Gott. So geht plötzlich dieser Same auf. Keine Ahnung, wie der da reinkam. Wir waren gestern in der Stadt, wir haben mit Leuten geredet. Manche haben gesagt, ja danke, und haben das Ding, einen Bibelauszug mitgenommen, irgendein Traktätchen oder so. Manche haben gesagt, nee, keine Zeit, keine Lust, interessiert mich nicht. Aber so ein Stück Traktat, eine Botschaft, die mal gegeben worden ist, Handzettel, die in einem Bahnhof in Bad Rappenau verteilt worden sind und dann bei den Menschen hinter dem Schalter irgendwann mal wieder aus dem Papierkorb rausgezogen werden. So ein Same, der kann plötzlich aufgehen. Das ist, was Gott bewirkt. Und Halleluja! Ich habe es erlebt, dass mich haben Leute lang traktiert mit Traktaten, mit der guten Botschaft. Und irgendwann hatte ich dann ein Gespräch mit jemand. Und das war irgendwie so das letzte Gespräch, das ich mit Menschen hatte, bevor ich auf die Knie ging. Und dann hat ein anderer gemeint, das gibt's doch nicht. Seit 2 Jahren rede ich an dich hin und nichts passiert. Und der kommt und redet einmal mit dir und du bekehrst dich? Was habe ich falsch gemacht? Warum jetzt der? So ein Humbug. Es ist Gott, der das bewirkt, dass dieser Same aufgeht. Und das müssen wir ganz klar wissen. Wir können uns wohl bemühen, ideal diesen Samen auszuteilen. Aber wir können es nicht erzwingen, dass dort Frucht kommt. Das muss uns ganz klar sein. Und dann Vers 28. Denn die Erde trägt von selbst Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ehre und dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn der Same dann keimt, dann wird es irgendwann sichtbar. Man kann zusehen, wie die Pflanze und schließlich die Frucht wächst. Und bei Menschen ist es interessanterweise auch zu beobachten, sehr häufig, die mit dem Evangelium konfrontiert worden sind. Und irgendwann sieht man so, wie der Keim ein bisschen sprost. Plötzlich fangen diese Leute an, nicht mehr Gott zu lästern. Plötzlich fangen diese Leute an, das Christentum sogar ein Stück weit zu verteidigen, wo sie es vorher angegriffen haben. Weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, mit Menschen, mit denen ihr länger im Dialog seid und die ihr für Christus gewinnen wollt, dass die plötzlich vorsichtiger werden mit dem, was sie äußern. Und ich sage, das ist ein Zeichen, da keimt was, da passiert was. Ich meine, man muss aufpassen, bei jemandem, wo das anfängt zu sprossen, zu keimen, dann drangsalieren wir diese Leute. Ja, und jetzt? Jetzt mach das Ganze fest. Jetzt komm mit. Jetzt gib Jesus dein Leben. Jetzt tu. Jemand, der sich langsam öffnet, wird nie nicht vorzeitig zugeben, dass er sich öffnet. Weil dann lässt du ihn überhaupt nicht mehr locker. Dann hat er gar keine Ruhe mehr. Der wird bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, wo er sich entscheidet, nicht zugeben, dass er sich dafür interessiert. Aber das ist doch auch okay. Dieses Wachstum bewirkt Gott. Ich kann, wenn ich sehe, dass dieser Same aufgeht, ich kann doch nicht dran ziehen und das Ganze größer machen. Das hilft nichts, das muss wachsen. Und ja, wir müssen dem einfach die Zeit lassen, die es braucht. Es umhegen, es schützen, aber wir können es auch tatsächlich nicht beschleunigen. Vers 29, wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Wow, Halleluja, die Ernte. Deshalb hat der Landwirt vorher alles gemacht oder der tapfere Schrebergärtner oder so. Alles zielt darauf hin, endlich diese Frucht ernten zu können. Und wenn wir Menschen von Jesus erzählen, dann wollen wir, dass sie Jesus annehmen, dass sie neues Leben bekommen. Das ist das, was wir eigentlich wollen. Und wenn die Frucht es zulässt, dann ist die Ernte da. Aber erst dann. Aber es ist halt so, dass man zwischen Säen und Ernten ein Zeitraum liegt. Gut, es kann sein, dass ich jemand auf der Straße begegne, von Jesus erzähle und es ist eine super Pflanze, blub, und 5 Minuten später ist alles da. Aber in aller Regel braucht es ein bisschen. Ich habe es erlebt, dass ich als Jugendleiter von einer Gemeinde, war ich auf einer Jugendkonferenz und da war ein Konkreter mit dabei, der sich nicht entschieden hatte und das wussten andere von anderen Gemeinden auch. Und dann war große Lobpreiszeit, da war ein Team aus USA da und wirklich genialer Lobpreis, super Atmosphäre, war echt wunderbar. Und dann kommt ein Pastor von der anderen Gemeinde zu mir, schnell komm, der Holger wäre soweit, der Holger möchte sich bekehren. Ich sage, das ist gut, das will er dann morgen auch noch. Brauche ich jetzt nicht schnell kommen und den Moment ergreifen. Wenn die Frucht reif ist, dann ist sie reif. Dann ist sie morgen auch noch reif. Das ist wie wenn einer sagt, schnell komm, ich sehe der Same, da kommt was Grünes raus, schnell rausrupfen, bevor es kaputt geht. Wenn es reif ist, ist es reif. Es wird so viel psychologisch gemacht oder die Ernte, das muss man jetzt schnell und da wird so viel übereifrig. Auch falsch gemacht. Frucht, die vielleicht noch gar nicht reif ist. Weil wenn eine Frucht reif ist, die ist reif. Wenn ich jetzt mein Kind verheiraten möchte und einer guckt sie ganz freundlich an, boah, jetzt schnell zum Altar, bevor er wieder anders guckt. Nein, wenn der sie heute heiraten möchte, dann möchte er sie morgen auch noch heiraten und nächste Woche auch noch. Das ist kein Moment, den ich schnell ausnutzen muss. Die Frucht ist einfach reif und das muss sich Gott zutrauen, dass er das wirklich auch im Blick hat. Und auch wenn der Mensch bei mir kein Übergabegebet spricht, dann ist er trotzdem bei Gott. Ich kann euch sagen, ich habe mich damals, war ich 28 Jahre alt, auf dem Feldweg hingekniet und habe gesagt, Jesus, ich habe dich erkannt, dich gibt's. Für mich gibt bloß eine Konsequenz, ich gebe dir jetzt mein Leben, du sollst mein Herr sein. Aber eins sage ich dir, ich werde kein Christ, weil so wie die werde ich nicht. Da war niemand, der an mir gezerrt hat, aber nachher waren viele, die sich, doch, vorher haben sie schon an mir gezerrt, da waren auch viele, die sich gefreut haben. Aber das ist wirklich, wenn die Frucht reif ist, dann ist sie da. Und natürlich haben mich dann Christen auch an der Hand genommen und haben mich herumgeführt. Ich weiß noch, ich war als noch Unbekehrter auf einer Gemeindefreizeit. So einen Blödsinn sollte man gar nicht machen als Unbekehrter. Auf jeden Fall, fast alle sind die ganze Freizeit auf mich eingedrungen. Du musst dich bekehren, du musst eine Entscheidung treffen. In einem abstürzenden Flugzeug sitzt kein Atheist mehr, da fangen alle an zu beten und die Entscheidung muss kommen und du musst und du musst. Und einer saß auf so einem Sessel in der Ecke, hat mich angelächelt und hat gesagt, du, Jesus liebt dich und er kriegt dich auch noch. Ich muss euch sagen, das hat mich beschäftigt. Das hat mich beschäftigt. Die anderen haben mich bloß genervt. Und der Erste, den ich aufgesucht habe, um ihm davon zu erzählen, dass ich mich bekehrt habe, war dieser freundliche Mann, der in seinem Sessel saß und mich angelächelt hat und gesagt hat, Jesus kriegt dich auch noch, er liebt dich. Okay, wenn die Frucht da ist, dann schickt er die, und dann ist die Ernte da. Und das, was ich auch gesagt habe, so, boah, so lange rede ich an dich hin und da passiert nichts und einer kommt und redet und du bekehrst dich. Ja, es gibt verschiedene Stationen und verschiedene Menschen wirken an diesen verschiedenen Stationen. Der eine sät, der andere bewässert, einer darf ernten. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, jetzt habe ich das Kapitel nicht da, müsste eins von den ersten paar Kapiteln sein. Wer ist denn Paulus und wer ist Apollos? Was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner Arbeit. Leider, leider, leider sind im Christentum aber die hoch angesehen und berühmt, die ernten. Das sind die Großen, das sind die Namen, das sind die, denen man nachfolgen muss und die alles richtig machen. Und von den anderen redet eigentlich keiner. Es gibt auch sowas wie bei den Christen so eine Bekehrungsbilanz. Habe ich vor Jahren mal von jemandem gehört. Wie viele Leute haben sich denn bei dir schon bekehrt? Dein Christentum ist falsch. Also wenn sich bei dir keiner bekehrt, dann kann ja was nicht stimmen. Pff, wo steht denn das in der Bibel? Ist denn der, der den Mähdrescher fährt, der Held und nicht der, der vorher gesät hat und sich dauernd um das Feld gekümmert hat? Wer ist da denn der wirkliche Held? Wir sind alle nur Arbeiter in Gottes Reich. Und Gott gebührt die Ehre und Dank. Gott hat die Voraussetzung geschaffen, dass Menschen errettet werden können durch den Tod von Jesus. Und Gott ist es, der die Herzen anrührt von den Menschen. Wir sind bloß Arbeiter. Und wenn wir die uns zugeteilte Arbeit tun, dann werden wir von Gott Lohn empfangen. Wie der aussehen wird und wann, ist ein anderes Thema. Und es kann durchaus sein, dass wir zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Aufgaben haben. Dass ich eine Zeit lang dort und dort Samen säen soll. Zu einem anderen Zeitpunkt irgendwo mich bloß darum kümmern, dass diese Menschen gut umkümmert sind, dass dieser Same gedeihen kann. Und dann kann es sein, dass ich wieder an einem ganz anderen Platz vielleicht zur Ernte eingesetzt werde. Dass ich irgendwo als Gastprediger komme und ich sage bloß irgendein belangloses Wort und plötzlich fallen die Leute hin und jubeln und sagen, boah, ich möchte diesem Gott mein Leben geben. Dann war das aber nicht das belanglose Gerede von mir. Sondern war das, dann war einfach die Zeit reif. Und dann ist an mir nichts Besonderes. Der Mähdrescherfahrer kann doch nichts, außer Mähdrescher fahren und sein GPS richtig programmieren. Es ist wirklich Gott, der das Ganze tut. Und wir brauchen uns weder was drauf einbilden, noch sollen wir Menschen verehren, bei denen bestimmte Dinge passieren. Ich habe es früher oft erzählt, BGG Stuttgart, Peter Wenz, kennt vielleicht, na, mittlerweile bin ich älter, nicht mehr so viele, aber da hat man früher gesagt, das ist der BGG, das Forum, Gospelforum Stuttgart, 2.500, 3.000 Besucher. Und dann haben die Leute gesagt, ja, ich war in Stuttgart beim Peter Wenz. aha, du warst beim Peter Wenz und die anderen 2.999, die da waren, da warst du nicht. Es ist nicht Peter Wenz, der sowas ausmacht, nicht dieser Pastor dieser Riesengemeinde. Jetzt geht ihr irgendwo essen. Das Essen ist hervorragend und ihr müsst unbedingt mal austreten. Und da hinten sieht es aus, dass einem schlecht wäre könnt. Du bist froh, wie du da wieder rauskommst. Gehst du da noch mal essen, auch wenn das Essen hervorragend ist? Nee, weil dich der ganze Rest anekelt. Und so kommen Leute in eine Versammlung. Irgendjemand steht an der Tür und lässt ihnen vor der Nase zufallen, weil es ihm wurscht ist. Oder steht jemand da, der begrüßt dich, der ist freundlich zu dir. Du hockst hier drin und die Leute gucken dich nicht an, du bist fremd und keiner guckt dich an. Oder gleich 3, 4 Leute, boah, wo kommst denn du her, wie bist denn du, wie heißt denn du, wem kehrst denn du, heißt es hier dann. Und einfach ein Interesse. Und dann kommt noch die Botschaft dazu. Und der Mensch geht raus und sagt, boah, da drin bin ich angerührt worden. Ja, von was? Von dieser Botschaft? Oder von der Atmosphäre? Von dem, der gemacht hat, dass man auf die Toilette gehen kann und sich nicht ekeln muss. Von dem, der da draußen Snacks hinstellt, Kaffee serviert, sodass es Spaß macht. Von dem, der Interesse zeigt und fragt, hey, wer bist du, wo kommst du her? Das sind alles Dinge, die dazu beitragen, dass dieser Same aufgeht, die diese Frucht, wenn sie dann kommt, behüten und daran arbeiten. Es ist nicht der, der vorne steht und ganz wichtig ist, wichtig gemacht wird. Auch die Kinder, der Same, der jetzt in die Kinder gesät wird, wenn der in 20 Jahren vielleicht mal aufgeht, vielleicht in 15 Jahren, ich weiß es nicht, jetzt wird dort reingesät. Jetzt sagt mir, welcher Job ist der wichtigste? Ich weiß, welche Jobs bei den Menschen hoch angesehen sind und Christen sind auch Menschen. Aber für das Reich Gottes, sagt mir mal, welcher Job ist der wichtigste? Und jetzt leichter Themenwechsel, Verse 30 bis 32. Und er sprach, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder doch was für ein Gleichnis sollen wir es euch darlegen? Es ist einem Senfkorn gleich, das, wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste ist unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Ein Senfkorn ist tatsächlich sehr klein, 1 bis 1,5 Millimeter im Durchmesser. Es gibt vielleicht noch kleinere, das ist jetzt hier nicht absolut, dass das kleinste ist, aber es ist wirklich sehr klein, dieses Senfkorn. Und tatsächlich wurde in der jüdischen Kultur auch viele Sprichwörter und so weiter, haben das Senfkorn verwendet, wenn es um etwas wirklich Kleines ging. Man sieht auch, dass Jesus zum Beispiel Matthäus 7 oder Lukas 17 dann spricht von dem Glauben wie ein Senfkorn, um zu zeigen, also wirklich auch wenn euer Glaube ganz, ganz, ganz klein ist, dann hat das eine Bewandtnis. Und interessant ist, dass aus diesem Senfkorn dann tatsächlich, so wenn man in den Garten schaut, ein relativ großes Ding wird. Also biblische Ausleger haben von 3 bis 4 Meter gesprochen. Die machen auch Gott immer sehr groß. Gott ist sehr groß, aber was ich so recherchiert habe, 2 Meter wird so eine Senfpflanze. Aber es ist groß, wenn du überlegst, 1,5 Millimeter vorher als Same und nachher bis zu 2 Meter. Und da steht, dass es wirklich große Zweige treibt. Und wenn du siehst, Jesus hat begonnen mit 12 Jüngern. Ein Mann, 12 Jünger. Und heute ist es eine Weltreligion. Kurz nach Jesu Tod ist die Gemeinde schlagartig auf über 3000 Jünger übergewachsen. Innerhalb kürzester Zeit, keine 50 Jahre später, war das Evangelium in ganz Kleinasien verbreitet. Und 400 Jahre später haben die Römer es zur Staatsreligion erhoben. Dieser eine Mann und innerhalb von 400 Jahren diese Wahnsinnsverbreitung. Und wenn wir sehen, die Bibel ist das meistverbreitete Buch auf der Welt. Was ist daraus passiert? Genial. Und das macht Gott. Das ist auch ein Wunder. Und dieses Wachstum ist auch nicht zu stoppen. Und interessanterweise, dort, wo man es auch gewaltsam versucht zu stoppen, da wächst es noch mehr. Alle Berichte, die ihr hört von Ländern, wo die Christen verfolgt werden, dort verbreitet sich's enorm, dort wächst es, weil es Gottes Wunder ist, weil es Gottes Gnade ist, weil es nicht die Megakirchen sind mit dem besten Lobpreis und den schönsten Predigten und den guten Medienteams und den besten Evangelisationen. Nein, dort, wo Gott will, dort geht dieser Same auf. Und man muss bloß den Samen irgendwo hinbringen. Also, Jahresteam, ihr seid da, Samen auszubreiten. Dass es wächst, das ist Gottes Ding. Ihr braucht da nicht daneben stehen, Samen ausbreiten. Jetzt beobachte ich mal diese Gruppe. Diese Gruppe habe ich jetzt evangelisiert. Jetzt beobachte ich diese Gruppe. Ich gehe da nicht weg, bis die sich bekehrt haben. Hallo, du kannst die Zeit echt sinnvoller woanders verbringen. Es ist Gott, der dieses Wachstum tut, der dieses Wunder bereitet. Und jetzt ist interessant, Vers 32, dort sind Vögel des Himmels beschrieben. Wenn man so drüber liest, ist ja schön, so dieser Schatten für die Vögel. Geht mal ein bisschen zurück, im selben Kapitel, in Markus 4, da kommen schon mal Vögel des Himmels vor. Und was machen diese Vögel des Himmels? Die picken den Samen auf, dass er nicht aufgehen kann. Sind es liebe Vögel? Keine lieben Vögel. Hungrige Vögel. Und die stören so ziemlich das, was eigentlich durch den Samen geschehen soll. Und ich habe mal die ganze Bibel durchgeguckt. Es gibt oft Vögel. Es gibt auch komische Vögel, Personen. Aber Vögel kommen oft vor in der Bibel. Aber auch im Neuen Testament, bei Jesus, in allen Gleichnissen, werden Vögel nie verwendet für Jünger oder für Christen im Gleichnis. Wir sollen die Vögel anschauen, die Gott versorgt, die bauen keine Scheunen. Ja, das sind Vögel, die versorgt Gott. An anderer Stelle schreibt Jesus oder sagt Jesus auch, dass Gott sowohl die Sonne über Gottlosen und über Frommen scheinen lässt, über Gottlose auch. Und Gott versorgt auch die Vögel. Er versorgt sie einfach. Aber interessant ist, dass im selben Kapitel hier, einige Verse vorher, die Vögel was Schlechtes sind, dieses Evangelium an seiner Verbreitung verhindern wollen. Und er sagt, wenn dieser Strauch gewachsen ist, dann werden da drin auch die Vögel unterwegs sein und sich in dessen Schatten rumtreiben. Zweiter Timotheus 4, Vers 3. Es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde, also sie, die Christen, die Gläubigen, die Frommen, die Jesusjünger. Es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Oder im Römerbrief, Kapitel 16, Verse 17 und 18. Ich ermahne euch aber, Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Das sind Leute, die in der Gemeinde unterwegs sind, im Christentum, die das Christentum kaputt machen wollen. Also interessant, diese Vögel, ich interpretiere das jetzt mal so, in demselben Kapitel am Anfang die Vögel des Himmels den Samen aufpicken, sodass er nicht aufgehen kann. Und nachher wird dann bloß beschrieben, dass in diesem großen Reich, Gottesreich, auch viele Vögel des Himmels unterwegs sind, die sich einfach in seinem Schatten wohlfühlen. Kann auch sein, dass das alles ganz weit hergeholt ist, aber ich glaube, alle andere Interpretation ist wirklich noch weiter hergeholt. weil das hier passt zusammen. Es gibt aber auch in den Psalmen zum Beispiel Schatten der Flügel Gottes, in denen sich die Frommen schützen. Ja, das ist unter seinem Schatten. Das ist was ganz anderes, Schatten der Flügel Gottes, wie eine Henne ihre Kinder beschützt. Ja, Verse 33 und 34. Und in vielen solchen Geheimnissen sagt er ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redet er nicht zu ihnen. Wenn sie aber alleine waren, legte er seinen Jüngern alles aus. Warum spricht Jesus in Gleichnissen? Ich behaupte mal zum einen, weil Gleichnisse wie Eselsbrücken helfen können, Zusammenhänge zu verstehen und sich zu merken. Tatsächlich helfen diese Eselsbrücken aber nur, wenn du verstanden hast, wofür es eine Eselsbrücke ist. Wenn du das Eigentliche überhaupt nicht verstanden hast, dann hilft auch die Eselsbrücke nichts. Dann hast du vielleicht irgendeinen schlauen Sinnspruch. Ich weiß, unsere Lehrer Mathematik, Physik, Chemie haben uns viele Eselsbrücken geliefert. Manche Eselsbrücke habe ich im Kopf gehabt, aber was es bedeutet, wusste ich nicht. Und diese Gleichnisse, die Jesus sprach, die haben alle gehört. Er hat zu allen gesprochen. Aber auch in Markus 4, Vers 9 sagt er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Offensichtlich haben nicht alle wirklich gehört. Und auch im selben Kapitel, Verse 11 und 12, sagt Jesus, er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Das heißt, die Gleichnisse, jeder hört sie, aber nicht jeder versteht sie. Und interessant ist, als Jesus alleine mit seinen Jüngern war, legte er ihnen die Gleichnisse aus. Er war immer von vielen umgeben. Aber nur wenige haben sich tatsächlich mit ihm auseinandergesetzt. Nur wenige wollten wirklich wissen. Aber diesen hat er es erklärt. Wie geht es uns jetzt mit Bibellesen, mit Predigt? Hören tun's alle. Wer setzt sich damit auseinander? Wer sinniert darüber? Wer betet darüber? Wer spricht mit Jesus drüber? Ja, ich habe viel gehört. Also die einen sagen genial, die anderen sagen so ein Müll. Aber wer setzt sich damit auseinander mit Jesus und sagt, was hat er denn da eigentlich gesagt? Hat das was mit mir zu tun? Wolltest du da zu mir drüber sprechen? Gehört haben es alle. Aber wer beschäftigt sich damit? In Jakobus 1, Verse 22 bis 25 steht, seid aber Täter des Wortes, nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch ist kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter. Er wird glückselig sein in seinem Tun. Also es ist wirklich, hören tun's alle. Aber wie beschäftige ich mich damit? Nehme ich das mit? Habe ich eine Beziehung mit Jesus? Bin ich intim mit ihm? Bin ich sein Jünger? Oder bin ich bloß so ein Nachläufer? Ich mag abschließen mit ein paar Gedanken. Es ist eigentlich egal, was du tust im Reich Gottes. Also du solltest was tun. Jeder Dienst ist wichtig, weil du weißt nicht, wo du bist, was diesen Samen angeht und was das bewirkt. Jeder Dienst ist wichtig. Auch die Folien dort an die Wand werfen. Wie viele Leute sind irritiert und gehen nach Hause und sagen, da gehe ich nimmer hin. Ich kriege ja gar nicht mit, worum es geht. Da steht da und was anderes vorne, wie das, was in der Gemeinde passiert. Auch dieser Dienst ist wichtig. Wirklich jeder Dienst. ist wichtig. Aber egal, welchen Dienst du tust, hier vorne stehen und predigen oder Coffeebar, wirken tut allein Gott. Du bist es nicht. Du kannst mitarbeiten, du kannst es unter Umständen kaputt machen, versuchen. Du kannst es aber auch versuchen, gut zu machen, bewässern, aber richtig bewirken, dass was passiert, tut allein Gott. Und es kommt nicht darauf an, einen großen Dienst zu tun, in einer großen Gemeinde zu dienen, einen großen Teenie-Kreis zu haben, das groß, 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 groß. Gott kann selbst aus einem Senfkorn was ganz Großes schaffen. Er macht's. Und bitte lasst uns Hörer sein, die das Gehörte in die Tat umsetzen. Lasst uns mit Jesus im Dialog sein über das, was wir hören, und nicht bloß Hörer, die es dann wieder ablegen. Amen.